Ich möchte den Vortrag mit einem kurzen Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken für diesen Tag, für diesen Morgen, an dem deine Güte und deine Treue und Erbarmen auch wieder neu sind und uns gelten. Ich möchte dir danken, dass wir hier zusammenkommen dürfen, als Geschwister im Glauben. Und du weißt, was jeder und jede Einzelne hier mit sich bringt, an Sorgen, an Wünschen, Sehnsüchten und vielleicht auch Enttäuschungen und Bitterkeiten. Herr, du siehst uns. Du siehst nicht nur die Masse, sondern du siehst jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Und dafür möchte ich dir danken. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Du hast gesagt, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das Thema, das Herr Dr. Roller gerade genannt hat, von meinem Vortrag lautet Zusammenstoß der Kulturen, Erfahrungen und Tipps für christliche Pädagogen. Und ich möchte einsteigen in meinen Vortrag mit einer Erfahrung, die ich am Anfang meines Theologiestudiums 1994 in Tübingen in Deutschland gemacht habe und die meine Aufmerksamkeit überhaupt erst auf dieses Thema gelenkt hat. Ich habe in Korea, Seoul, zuerst Theologie studiert und bin dann 1994 für das Weiterstudium nach Tübingen gekommen und gleich ins Albrecht-Bengelhaus. Manchen ist es bekannt, manche ehemalige sind hier. Damals noch liebevoll von manchen Studierenden als das Piet Kong Deutschlands bezeichnet, ich erinnere mich. Und ich war jetzt vielleicht 1,5 Monate gerade da und kannte mich nicht mit allen Begebenheiten so aus. Ich kam ja direkt aus Korea. Und diejenigen, die im Bengelhaus waren, wissen es, aber wir haben unten im Keller so einen Waschmaschinenraum und Wäsche- und Bügelraum. Und da waren 2 Waschmaschinen, da konnte man sich eintragen, so wie es die Deutschen gerne machen, an welchem Tag, von wie viel bis wie viel Uhr, Waschmaschine 1, Waschmaschine 2. Und wir hatten in Korea damals keine Waschmaschine und ich hatte jetzt nicht diese Ahnung, wie lange so ein Waschmaschinengang läuft. Und habe mich dann für meine Riesenbergwäsche, was ich so mitgebracht hatte, eingetragen für beide Maschinen von 2 bis 6 Uhr. Und ich war ganz fröhlich, habe gedacht, ah, was für ein tolles Land, was für ein tolles Studienhaus, man kann Wäsche waschen und habe es dann fröhlich reingemacht. Und so gegen 4 Uhr, also nach so um zur Hälfte der Zeit, stehe ich im Waschraum und falte meine Wäsche oder hänge sie auf. Und dann kommt so ein Mitstudent rein, den ich so flüchtig gekannt habe. Und guckt sich die Liste ganz kritisch an. Und ich ahne schon, was er will. Und was mache ich? Und dann guckt er mich so an. Du bist Miam, Kim, nicht? Und ich so, Und er sagt, brauchst du noch beide Waschmaschinen? Und ich, aus Korea kommend, habe hinter mir noch einen Wäschekorb gehabt mit zu waschender Wäsche. Habe mich ganz elegant direkt vor dem Wäscheberg gestellt, dass er es nicht sieht und habe gesagt, nein, ich brauche die Waschmaschine nicht, wenn du sie brauchst, nutze es, gar kein Problem, du kannst die Waschmaschine nutzen, ich bin fertig, kein Problem. Und die Reaktion von diesem Studenten war, und ich zitiere, weil es sich eingebrannt hat, guckt mich an und sagt, sag mal, was für ein Idiot bist du eigentlich? Kannst du nicht abschätzen, warum trägst du dich dann für 4 Stunden für beide Waschmaschinen ein? Und in diesem Moment ist mir, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich sprichwörtlich die Kinnlade runtergeklappt. Und es war so ein Verletztsein und so eine Wut in mir. Ich bin hochgerannt zu meiner Schwester, die schon 2 Jahre im Bengelhaus gelebt hat, und habe erst mal rausgelassen, was, Piet Kong, dass ich nicht lache. Was ist das für ein Land? Was ist das für ein Studienhaus? Und das soll ein Christ sein. Ich habe direkt seinen Glauben ihm aberkannt. Nicht exkommuniziert, aber aus meinem Bekanntenkreis exkommuniziert. Und habe wirklich, das ist kein Witz, für mich war er kein Christ mehr und auch kein Mensch mehr, mit dem ich überhaupt noch irgendeine Beziehung pflegen wollte oder könnte. Und ich habe, dafür schäme ich mich auch ein bisschen, aber ich habe wirklich über 1 Jahr gebraucht, um diesem Studenten, der leider auch noch im gleichen Konvent war, glaube ich, als Bruder im Glauben anzunehmen und ihm auch so zu begegnen. Und das, obwohl er die gleiche Theologie wie ich hatte, die gleichen Dogmen, den gleichen Glauben. Heute können wir gut miteinander. Aber es war harte Arbeit. Für mich, für ihn nicht, ich glaube, er hat es gar nicht registriert. Weil ich so höflich war und es nicht nach außen getragen habe. Und liebe Brüder und Schwestern, ich habe damals etwas gelernt, ganz am Anfang meines Deutschlandaufenthaltes. Bitterkeit und Frust entstehen selten, wenn man an dem anderen desinteressiert ist, sondern gerade dann, wenn man eigentlich dem anderen etwas Gutes tun will, den eigenen Nutzen zurückstellt und dann erfahren muss, dass der andere völlig anders reagiert, als man selber erwartet oder gewöhnt ist. Ich dachte, dass ich dem anderen Studenten etwas Gutes tue, ihm einen Dienst erweise. Nur es war ein Dienst, den er weder wollte noch brauchte, um den er gar nicht gebeten und somit auch gar nicht wahrgenommen hat als ein Dienst von mir an ihm. In Korea ist es höflich und damit auch wichtig, dass man dem anderen bei einem Gefallen nicht das Gefühl vermittelt, dass er von meiner Gunst abhängig ist oder ich einen Nachteil für ihn in Kauf nehme, um ihm den Gefallen zu erweisen. Das ist bei uns ganz tief drin. Wenn jemand mich fragt, oh, kannst du vielleicht mich nach Hamburg fahren, dann sage ich, nicht so, sondern klar, ich habe super viel Zeit, kein Problem, komm. Damit der andere sich nicht schlecht fühlt, dass er mich gefragt hat. Heute weiß ich, in Deutschland ist die Sache so, wie sie ist. Heute weiß ich, dass es viel besser gewesen wäre, damals zu sagen, ich habe eigentlich noch sehr viel zu waschen. Wie du siehst, nochmal deutlich auf den Wäscheberg hin zeigen, nichts davor stellen. Aber wenn du es unbedingt brauchst, dann kann ich dir zur Not auch eine Waschmaschine abtreten. Und das, was für mich so tragisch war, und dann wäre wahrscheinlich genau die Reaktion gekommen, die ich eigentlich erwartet hätte. Dankbarkeit, Friede, Freude, ewige Freundschaft und so weiter. Im Laufe der Jahre zwischen den Kulturen ist mir dann bewusst geworden, dass jede Kultur sogenannte Alpha-Werte hat. Ich nenne sie Kernwerte oder Alpha-Werte, die oft in der jeweiligen Kultur als unantastbar gelten, ob bewusst oder unbewusst. Ich erinnere mich an eine internationale Konferenz, die wir vor circa 15 Jahren in Bad Liebenzell am Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission damals, heute Internationale Hochschule Liebenzell, durchgeführt haben. Veranstaltet haben, mit Studierenden aus verschiedenen Nationen, wie zum Beispiel Holland, Brasilien, Korea, Mikronesien, USA und natürlich auch viele Studierende aus Deutschland. Und wir hatten damals eine Umfrage durchgeführt mit der Frage, die drei wichtigsten Werte der eigenen Kultur auf einen Zettel aufzuschreiben und abzugeben. Die deutschen Studierenden haben geschrieben, als erster Wert Ehrlichkeit, mit einem Wahnsinnspunktevorsprung. Als zweiten Punkt, und jetzt halten Sie sich fest, Pünktlichkeit. Und das waren keine Älteren, das waren Studierende. Als dritten Punkt, Sauberkeit. Hätte ich es nicht selber gelesen und ausgewertet, ich hätte es, glaube ich, nicht so geglaubt. Und dadurch, dass ich von meiner Biografie mit Deutschland, Korea und mit Mikronesien viel zu tun habe, habe ich diese drei Länder noch einmal genauer angeguckt. Bei den Mikronesiern war weit und breit keine Spur von diesen Werten zu sehen. Null. Dafür aber war ihr Nummer-1-Wert Sharing, Teilen. Teilen von Ressourcen, von Zeit, von sich selber, Sharing. Zweiter Wert Familie. Und daran entscheidet sich, an diesem Sharing-Wert entscheidet sich in der mikronesischen Kultur bis heute noch, ob ein Mensch gut oder schlecht ist. Ein Mensch, der seinen Snickers alleine isst, ist nicht gut. Kann er so ehrlich sein, wie er will. Und ist ein schlechter Christ, das haben wir als Missionare sehr deutlich erfahren. Das ist keine Phrase, sondern es ist wirklich so, die empfinden das so. Und die koreanischen Studierenden haben, wie es wohl auch in vielen anderen asiatischen Ländern wahrscheinlich der Fall sein wird, Höflichkeit als den wichtigsten Wert angegeben. Als zweiten dann Respekt. Und es hat mich erinnert an ein Gebot von Konfuzius, das in der koreanischen Gesellschaft tief verankert ist. Und das lautet so: Mit einem unhöflichen Menschen sollst du keinerlei Gemeinschaft haben, sondern du sollst ihn konsequent meiden. Mit diesem Maßstab müsste ich die Hälfte meiner Bekannten mit diesem Maßstab der Höflichkeit, ja, das, was ich von Asien kenne, müsste ich meiden. Es geht aber hier auch mehr als um nur ein Auflisten von Wertesystemen, die von Kultur zu Kultur eben anders und verschieden sind. Der amerikanische Pastor und Bestsellerautor Timothy Keller beschreibt in seinem Buch Center Church, und ich übersetze aus dem Englischen, im Herzen einer Kultur existiert ein System von Normen und Werten. Aber um dieses System besser zu verstehen, muss man wissen, dass diese Werte und Normen Wahrheiten sind, die unser Denken und Handeln bestimmen und die so tief in unserem Bewusstsein verankert sind, dass eine Hinterfragung dieser Normen und Werte gleichzeitig auch eine Hinterfragung unserer eigenen Realität ist. Wir reden nicht von einem Zusammenstoß der Kulturen, wenn wir darüber diskutieren, ob wir heute Abend Sushi essen gehen oder Schweinebraten mit Kartoffelsalat und Sauerkraut. Und wir empfinden es auch nicht als eine Hinterfragung unserer Realität, wenn wir an der Volkshochschule einen Kurs für afrikanische Trommelmusik belegen. Und wir merken daran, es ist selten das Sichtbare an einer Kultur, wie zum Beispiel die Kostüme, die Trachten, das Essen, Feste, Sprache oder Musik und so weiter, das uns Probleme bereitet, das zu einem Zusammenstoß der Kulturen führt, sondern das, was nicht direkt sichtbar an der Oberfläche ist, aber dafür umso tiefer in uns verankert ist, als eine Realität, die wir nicht hinterfragen. Werte, Emotionen, Gewissen, Normen. Und besonders interessant, liebe Brüder und Schwestern, wird dieses Thema für uns Christen, wenn wir feststellen, wie diese sogenannten Alpha-Werte unserer Kulturen auch unser Verständnis einer biblischen Botschaft und auch unsere Einstellung dazu mitbestimmen und mitprägen können. Ich möchte dies anhand zwei kurzer Beispiele verdeutlichen. Ich erinnere mich, wie ein theologischer Lehrer im Bengelhaus, den ich sehr schätze und respektiere, in einer Andacht erwähnt hat, dass der für ihn schwierigste Text im Neuen Testament, Lukas 16, 1-13 sei. Es ist das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Die meisten von Ihnen kennen das, dieser Verwalter, der das Geld verschleudert und dann wird er entdeckt und der Herr ruft ihn und will ihn entlassen. Und damit steht dieser theologische Lehrer nicht allein in Deutschland. Es ist ein sogenanntes Crux Interpretum, also das, was uns wirklich, wirklich Schwierigkeiten macht zu verstehen. Da verfälscht der Verwalter in der Geschichte mal locker die Zahlen auf den Schuldscheinen. Und dass er dafür nicht deutlich getadelt wird von Jesus, ist schon schlimm genug. Aber dass er dann auch noch für seine Klugheit gelobt wird, macht den Text für viele, vor allem deutsche Christen, so sperrig und schwierig. Und so kann es passieren, dass bevor wir noch zu der eigentlichen Botschaft einer biblischen Geschichte kommen, unser eigenes Wertesystem innerlich uns blockiert. Ich habe in Südkorea Theologie studiert und es ist keine Übertreibung, ich habe noch nie einen südkoreanischen Theologen oder einen Christen getroffen, der mit dieser Geschichte Probleme hatte. Und deswegen auch, als es mit dem Skandal, mit dem Volkswagen-Skandal war, nicht, wo sie da die Werte gefälscht haben, das war ja so ein Riesending und ich habe dann mit meinen koreanischen Freunden in der Zeit mal telefoniert und die haben das so mitbekommen und es war ein großes Staunen. Ist jemand gestorben jetzt durch uns so? Nein? Was ist es dann? Ja, sie haben es halt gefälscht. Sie waren nicht ehrlich. Gähnende Leere am Ende des Telefons. Damit will ich nicht sagen, dass Ehrlichkeit kein Wert ist. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Wenn es auch noch aufgenommen wird. Ehrlichkeit ist auch in Korea ein wichtiger Wert. Aber es ist eine andere Hierarchie, wie ich Ihnen vorher gesagt habe. Wenn ich die drei wichtigsten Werte nennen würde, ist Ehrlichkeit nicht vertreten. Fairerweise gilt dasselbe mit den biblischen Texten natürlich auch für die anderen Kulturen, nicht nur für die Deutschen. Und ich habe mich mal aufgemacht zu fragen, welcher biblische Text wäre für mich denn der schwierigste, wenn es nicht der Gleichnis vom unehrlichen Verwalter ist. Und für Koreaner wäre sicherlich der Text aus Markus 8,33 sehr, sehr schwierig zu verstehen, wo Petrus die Ankündigung eines leidenden Messias nicht akzeptieren will. Dankeschön. Und für Jesus spricht aus seiner Sicht und Jesus zu ihm sagt, geh weg von mir, Satan, denn du bist mir ein Ärgernis. Für eine Gesellschaft, in der Höflichkeit, ein harmonisches Miteinander und das Wahren des Gesichts eine sehr hohe Rolle spielen, geht so ein Verhalten schon mal gar nicht. Und selbst wenn es von Jesus kommt, und dieser Satz ist wichtig, und selbst wenn es der Sohn Gottes sagt, das ist ein Gesichtsverlust sondergleichen vor der versammelten Jüngermannschaft, vor allem wenn ich eigentlich für Jesus was sagen wollte. Oh, ich will nicht, dass du so leidest, Herr. Das soll nicht geschehen. Geh weg von mir, du Satan. Für diesen Satz hätte ich die nächsten Monate nicht mehr mit Jesus geredet. Und wenn ich ganz ehrlich in meine Emotionen hineinschaue, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch von ihm distanziert. Ich wäre ihm wahrscheinlich nicht mehr nachgefolgt, weil meine Emotionen und alles, was in mir eigentlich als Prägung da ist, gesagt hätte, war das jetzt nötig? Wie kann jemand so etwas sagen? Geh weg, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Und das schockiert mich selber, dass ich so reagiere. Ich betone diesen Punkt so am Anfang, weil ich glaube, liebe Brüder und Schwestern, dass manchmal nicht unsere Sünden uns den Zugang zu einem biblischen Text beziehungsweise zu einer biblischen Wahrheit versperren, wie wir es oft so erleben und auch denken, sondern unsere eigenen Tugenden. Und zwar in dem Moment, wo wir sie als Kriterium über die Worte Jesu setzen. Und da ist es egal, ob es die Werte einer deutschen Kultur sind oder die Werte einer koreanischen oder einer mikronesischen Kultur. Und wo Jesus nicht mehr als der lebendige Herr das entscheidende Kriterium für unser Leben verstehen und handeln ist. Höflichkeit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Gastfreundschaft, Ordnung sind unbestreitbare biblische Werte. Aber sie sind nicht die entscheidenden Kriterien, an denen sich das Wort Gottes messen lassen muss. Was Gott mir sagen darf oder nicht, was ich mir anhören möchte oder nicht, meine Werte, so gut und vernünftig sie auch sein mögen, sind nicht die Kriterien, die entscheiden, ob das Wort Gottes Sinn macht für mein Leben oder nicht. Es geht mir hier in keinster Weise darum, unsere eigenen guten Werte einfach zu relativieren oder uns vor allem anderen, den anderen Werten anzupassen, nach dem Motto, was haben die deutschen Pädagogen denn heute wieder mit dieser Pünktlichkeit? Nicht? Es hätte ja auch 2 Stunden später anfangen können, wie es in Mikronesien der Fall ist. Alle trudeln ein, wenn sie eintrudeln. Dann fängt man spontan 2 Stunden später an. Kein Stress morgens für mich, keine Sorge wegen Stau, ganz relaxed. In Mikronesien fängt ohne Übertreibung jede Veranstaltung zwischen 1,5 Stunden und 2,5 Stunden später an. Und die Kunst eines Missionars besteht darin, abzuschätzen, soll ich jetzt 2 Stunden später erscheinen oder 1 Stunde und 40 Minuten? Und wenn alle da sind, 2 Stunden später, die einzigen, die sich ärgern, sind die Missionare. Mit ihrem Missionarslächeln, weil sie ja nicht ausrasten können, während ihre Augen den Gefrierpunkt echt erreichen. Und unsere Geschwister aus Tschuk, die verstehen gar nicht, was los ist, was den Missionar gerade wieder mal so schlecht gelaunt werden lässt. Es geht mir gar nicht darum, zu sagen, dass wir jetzt alle 2 Stunden später unsere Gottesdienste anfangen lassen, sondern weil wir alle so die Kulturen integrieren und Multikulti sein wollen. Überhaupt nicht, sondern mir geht es als Theologin, gerade als Theologin, um die in meinen Augen tatsächlich berechtigte Frage, ob unsere besten Werte und Tugenden, und ich glaube, jeder von uns kann welche aufzählen, unsere Stärken nicht auch oft unsere toten Winkel darstellen im gemeinsamen Alltag und Miteinander unseres Lebens. Die Bereiche, wo wir die höchsten Maßstäbe haben, sind häufig auch die Bereiche in unserem Leben, wo die größten Zusammenstöße stattfinden, weil wir so oft mit der größten Unbarmherzigkeit und dem schärfsten Richtgeist diejenigen verurteilen, die diesen Maßstäben eben nicht genügen. Ob nun Sauberkeit, Pünktlichkeit, Ehre, Höflichkeit oder Ehrlichkeit, Unterordnung, Rasenmähen, Kehrwoche einhalten. Die Liste ist lang und kann von jeder Kultur noch weiter verlängert werden. Ich kann mich erinnern, ich hatte unsere jüngste Tochter, die war damals, weiß nicht, 5 oder 6, ich hatte sie ein paar Tage bei den Schwiegereltern gelassen, weil wir wegen Dienst unterwegs waren und nach 2, 3 Tagen habe ich sie abgeholt und sie saß hinten im Auto und wir waren von Karlsruhe auf dem Weg zurück nach Liebenzell. Und irgendwas muss vorgefallen sein. Sie hat dann immer so diesen Satz wiederholt. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Gell, Mama? Und ich habe es vorne sitzend gehört und gesagt, das stimmt, das stimmt. Ich habe so genickt, war aber mit den Gedanken woanders. Und dann hat sie es irgendwann nach 5 Minuten wieder gesagt. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, Mama. Und ich so, Und dann, als sie es zum dritten Mal gesagt hat, ist mir dann etwas bewusst geworden. Und bevor ich angefangen habe zu nicken, es abzunicken, richtig, richtig, das ist eine vertraute Weisheit und auch notwendige pädagogische Weisheit. Und deswegen, weil sie richtig ist und notwendig ist, ist sie so gefährlich. Wenn Noah gesagt hätte im Auto, Menschen anzulügen ist gut, dann wären bei mir sofort die Alarmglocken hochgegangen. Wer hat dir das gesagt? Woher hast du das? Aber weil sie gesagt hat, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das ist ein Wert, den wir wahrscheinlich auch so vertreten können. Und weil es so übereinstimmend ist mit dem, was wir als Wert empfinden, hinterfragen wir diesen Wert gar nicht mehr. Wir hinterfragen nicht mehr, ob diese Aussage aus biblischer Sicht denn auch wirklich so stimmt. Wer einmal gelogen hat, dem glaubt man nicht. Pädagogisch gesehen sicherlich eine richtige und wertvolle Aussage, die den hohen Wert der Ehrlichkeit unterstützt. Aber merken wir als Christen auch, liebe Brüder und Schwestern, und das ist ein Anliegen von mir, merken wir auch gleichzeitig, was für eine Unbarmherzigkeit in dieser Aussage drinsteckt. Wenn das so stimmt und vor allem stimmen soll, wer einmal gelogen hat, dem glaubt man nicht, dann können wir die 2 Petrusbriefe auch gleich aus der Bibel rausschmeißen, denn die sind von einem Apostel, der gelogen hat. Und wie? Nicht nur zweimal, sondern dreimal. Petrus. Ich weiß nicht, ob Sie es mir anmerken, die Nervosität. Ich fühle den inneren Druck, hier noch einmal zu betonen, dass es mir nicht darum geht, dass wir nun ohne schlechtes Gewissen einfach alle anlügen können. Es macht mich nervös, vor deutschen christlichen Pädagogen auch nur ansatzweise den Eindruck zu erwecken, ich könnte den Wert der Ehrlichkeit hier hinterfragen. For the record, das tue ich nicht. Aber die Worte der christlichen Psychologieprofessorin N.B. Ulanov, die in Fuller gelehrt hat, haben einen Punkt. Wenn sie sagt, any personal value, if elevated to absoluteness, can become a tyranny that only forces us into new kinds of divisive hostility. Jeder Wert, wenn er auf einen absoluten Status erhoben wird, wird zu einer Tyrannei, die Spaltungen hervorruft und Andersdenkende schnell zu Feinden werden lässt. Und damit wird ein Zusammenstoß von Kulturen unvermeidbar, wenn verschiedene Kulturen und Werte auf einem Ort zusammenprallen. Wenn es mehr geht, um mehr geht als nur Sushi essen oder Sauerbraten, gibt es also Schweinebraten. Wenn es um mehr geht, dass ich einmal im Monat eine koreanische Tracht anziehe und gemeinsam irgendwelche Volkstänze aufführe. Und ein naiver, gut gemeinter Multikulti-Idealismus, nachdem wir alle gemeinsam irgendwelche Kerzen anzünden und Hände haltend Volkstänze tanzen, ist nicht die Antwort. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich liebe Kerzen und tanze auch super gerne zu Volkstänzen, egal ob türkische oder israelitisch. Ich tanze super gerne dazu. Es sind wunderschöne Gesten, die ich auch gut und wichtig finde. Aber um wieder auf das Waschmaschinenerlebnis von ganz am Anfang zurückzukommen. Meine Wut und meine tiefen verletzten Gefühle, mit dem ich dem anderen Studierenden, der den gleichen Herrn anbetet, der die gleiche theologische Richtung hat wie ich, die gleichen Dogmen bejaht, die gleichen Gebete und Bekenntnisse ausspricht, all das Fundamentale, was wir ja eigentlich sagen, das ist das Fundament, was uns zusammenhält, eint. Meine Wut und meine verletzten Gefühle, mit denen ich den anderen Studenten seinen Glauben abgesprochen habe, sind nicht einfach dadurch weggegangen, dass ich oder andere mir gesagt haben, ach, ja, ist diese Vielfalt an Kulturen nicht etwas Wunderschönes und Bereicherndes? Freu dich doch einfach daran, dass der andere Student so ehrlich zu dir war in dieser Situation und nicht gelogen hat. Das war er ja tatsächlich. Das mag vielleicht, liebe Brüder und Schwestern, hier im Kopf als ein erstrebenswertes Ideal funktionieren. Was ich bei meinem Gott so liebe, ist, dass er ein Gott nicht der Ideale, sondern der Realität ist. Dass die Realität ihm gehört. dass er nie ein Idealbild von uns hatte, von unserer Gesellschaft oder von dieser Welt und deswegen sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sondern ein Gott der Realität weiß, was auf ihn zukommt und trotzdem so sehr liebt. Dieses Ideal mag im Kopf funktionieren, kognitiv, aber nicht hier. Wenn wir im Herzen Emotionen, unsere Werte, unsere tiefsten Überzeugungen und Abneigungen betroffen sind. Und der einzige Grund, weshalb ich dieser Wut und Ablehnung mit der Zeit etwas entgegensetzen konnte, ist, weil es etwas gibt in meinem Leben und auch in Ihrem Leben, das größer ist als mein Ich. Größer ist als der Konfuzianismus, der mich geprägt hat von klein auf und mir sagt, mit einem Unhöflichen sollst du keinerlei Gemeinschaft haben. Und dieses Etwas ist nicht noch ein wichtigerer Wert oder eine Norm, sondern eine Person, Jesus Christus. Und das ist auch der Grund, liebe Brüder und Schwestern, warum mir dieses Thema so am Herzen liegt im Zusammenhang mit dem christlichen Pädagogentag. Weil Christus in ihren Herzen wohnt und sie damit Hoffnungsträger sind. In einer Zeit, die für uns alle nicht einfacher wird, sondern mit mehr Herausforderungen gekoppelt ist. Gegen diese Tyrannei der menschlichen Werte und Maßstäbe, sagt noch einmal die christliche Psychologin Anne B. Ulanoff, steht Christus als Person. Against this tyranny of human standards stands the person of Christ. The bond of peace is a person, not a doctrine. Das Band des Friedens ist kein Dogma, sondern eine Person. Und nun könnte man ja sagen, und das tun tatsächlich auch einige, das hört sich jetzt als eine Aussage in einem wissenschaftlichen Aufsatz vielleicht ganz toll an. Aber was soll mir das im Alltag bringen? The band of peace is not a dogma, but a person. Es ist doch völlig vage und unkonkret, um es irgendwie zu greifen. Und ich möchte die Antwort auf diese berechtigten Fragen anhand einer ganz konkreten Lebensgeschichte aus dem Neuen Testament kurz Ihnen geben. Ich glaube, wir alle hier haben Werte, die uns wichtig sind, aber kaum einer von uns wird wohl so weit gehen, andere zu ermorden, weil sie unsere Überzeugungen und Werte nicht teilen. Paulus hat es gemacht. Mit Drohen und Morden, so schreibt die Apostelgeschichte über Paulus. Von allen neutestamentlichen Autoren ist Paulus wohl unumstritten derjenige, der mit einer radikalen Kompromisslosigkeit an seinen eigenen Werten, an seinen eigenen Überzeugungen, an seinen eigenen Glauben und Traditionen festgehalten hat. Weil er sie absolut gesetzt hat, hat er alle Andersdenkenden verfolgt und nicht nur verfolgt, sondern auch versucht, sie auszurotten. Und dann trifft dieser Paulus diesen Jesus, der so vage sein soll, der so unkonkret sein soll, der in unserer Realität anscheinend überhaupt keine Relevanz haben soll. Dann trifft dieser fanatische Paulus auf dem Weg nach Damaskus diesen auferstandenen Herrn und die Weltgeschichte, die Missionsgeschichte, ändert sich mit dieser Begegnung. Was immer auch dort passiert ist, Paulus legt eine 180-Grad-Wende hin, die radikaler nicht sein könnte. Er, der sich selber beschreibt in Philipper 3 als ein Hebräer von Hebräern, beschnitten am 8. Tag, ganz korrekt. Nicht am 9., auch nicht am 6., auch nicht am 12., sondern am 8. Tag. Vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin. Dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, fehlerlos. Das ist eine steile Aussage. Und dann kommt's, aber, alles, was mir Gewinn war, habe ich als Schaden erachtet, als Dreck, als Kot. Warum? Damit ich Christus gewinne. Das Faszinierende an dieser Stelle, liebe Brüder und Schwestern, in Philipper 3,12 ist, dass Paulus hier nicht sagt, um Christi willen habe ich alles Böse und Schlechte und das Sündige in meinem Leben weggeworfen, Drogen, die Pornografie, Gier, Streit, Zank und Neid, das habe ich alles von mir getan, weil ich Christus gewinnen wollte. Das wäre eigentlich das, was wir erwarten bei einer Bekehrung. Was Paulus wirklich besonders macht, dieser radikale jüdische Gelehrte, was ihn so besonders macht in meinen Augen, ist, dass er hier nicht sagt, alles Schlechte habe ich weggeworfen, sondern das, was mir Gewinn war, Kerde, Das griechische Wort für Gewinn umfasst all das, was wir generell als gut, wichtig, identitätsstiftend empfinden, als vorteilhaft, was uns einen Vorsprung in dieser Welt verschafft. Unsere Bildung, unser Titel, unser Status, unsere Prägungen, unsere Tugende, unsere Werte und Überzeugungen. Alles, was mir Gewinn war, habe ich als Schaden erachtet, als Kot, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Wie kann sowas passieren? Und es ist dieser kompromisslose Fokus auf Christus, der für manche ja so vage sein soll, der gar nichts bewirken soll in der Realität, in meinem Alltag. Es ist dieser kompromisslose Fokus auf Jesus Christus, der diesen einst so fanatischen Paulus später die berühmten Worte aus Galater 3, 28 schreiben lässt. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das ist nicht vage. Das ist ein reales Leben, das uns überliefert worden ist in der Heiligen Schrift. Ich komme zum Schluss, langsam zum Schluss. Das ist immer so mein pädagogische Mittel, um die Aufmerksamkeit nochmal. Oh, jetzt kommt sie zum Schluss. Meine Schwester hat gemeint, zieh es da nicht zu sehr in die Länge, Miriam, sonst verfliegt dieser Effekt wieder. Ich komme zum Schluss. In seinem Buch Den Fremden verstehen schreibt der Theologe Theo Sundermeyer 1996 folgende Worte. Hören Sie mal zu. Es gehört zu den tiefen gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit, dass der Fremde zum Normalfall des anderen geworden ist. Das macht die Frage nach dem Verstehen dieses Fremden so dringlich und brisant. Ihre Beantwortung ist kein erkenntnistheoretisches Glasperlenspiel, sondern bittere Notwendigkeit in der Alltagswelt. Zitat Ende. Und das war noch fast 10 Jahre bevor 2015, bevor die Migrations- und Flüchtlingskrise die Schlagzeilen dominiert hat. In der Grundschulklasse von einer meiner Töchter war ein 7- oder 8-jähriger türkischer Junge. Und er kam aus einer Familie, in der der Vater als Mann alles Sagen hatte und der kleine Bub wegen seinem Geschlecht eine höhere Stellung in der Familie innehatte als die eigene Mutter. Und dies wurde dann auch sehr bald in seinem Verhalten der weiblichen Lehrkraft in der Schule gegenüber sehr deutlich, indem er sie und ihre Worte konsequent ignoriert hat, gar nicht reagiert hat, als wäre sie Luft, ihr die Hand nicht gereicht hat, nicht mal gegrüßt hat, keines ihrer Anweisungen befohlen hat, dem befolgt hat. So, dass die Lehrerin dann so frustriert und so wütend war irgendwann, ihn eines Tages vor der ganzen Klasse bestraft hat und aus seiner Sicht, aus der Sicht dieses kleinen Jungen, ihn unwiderruflich bloßgestellt hat in seiner Ehre. Ein Gesichtsverlust, was dann wiederum, wie Sie sich vorstellen können, zu einem mittelgroßen Zusammenprall geführt hat zwischen der Lehrerin, Schulleitung und den Eltern des Kindes. Und ich erinnere mich, weil es in Bad Liebenzell war, wie die Lehrerin in einem persönlichen Gespräch zu mir gesagt hat, ich zitiere, mit einer Bitterkeit, die ich sehr gut nachvollziehen kann, ich lasse mich doch nicht von so einem kleinen türkischen Pascha herumkommandieren. Und wissen Sie was? Ich kann Ihre Einstellung sehr gut nachvollziehen. Das Problem ist nur, und das meint Theo Sundermeyer mit, es ist nicht mehr ein Luxus, dass wir den anderen, den Fremden, verstehen oder nicht verstehen, sondern es ist bittere Notwendigkeit im Alltag geworden. Das Problem ist nur, dass dieser Junge ja nicht immer 7 oder 8 Jahre bleibt, sondern irgendwann 14 wird, 18 wird, 25 wird. Und die Chancen, dass eine Korrektur innerhalb seiner Familie stattfindet oder in seinem engsten Freundeskreis, ja eher gering zu sein scheinen. Ich bin der Meinung, dass dieser Junge eindeutig Korrektur braucht, wie auch die Lehrerin und wie viele sicherlich auch unter uns. Nicht nur für sich, sondern auch für ein gutes Zusammenleben in der Gesellschaft, hier in Deutschland. Aber meine Überzeugung, mein Wert, meine Überzeugung in diesem Fall, dass der Mann und die Frau gleichwertige Menschen sind, vor Gott und auch zwischenmenschlich, wird allein diese Korrektur bei diesem 7-jährigen türkischen Jungen, der völlig andere Werte eingeimpft bekommen hat von klein auf, wird diese Korrektur nicht unbedingt hervorbringen können. Aber was ich machen kann, liebe Brüder und Schwestern, und darin liegt auch meine Einladung und auch meine Ermutigung, was ich machen kann, ist in Christus zunächst einen Schritt innerlich zurück zu treten, von meinen eigenen Überzeugungen und Werten. Und jetzt ist es wichtig, nicht zu den Werten dieses Jungen hin. Nicht zu den Werten des Jungen hin, die meines Erachtens nicht richtig sind, sondern zu Christus hin. Immer zu Christus hin, der real ist, der lebt, der eingreift, dessen Geist uns leitet. Und in Christus diesem Jungen und seinen Werten zu begegnen, selbst wenn ich sein Verhalten korrigieren muss, manchmal auch mit drastischen Maßnahmen vielleicht, aber dies eben nicht tue, weil es um meine eigenen Werte geht, die ich überstülpen will, nicht weil es um meine Überzeugungen geht, sondern um Christus. Und wir durch diesen Christus die Kraft und auch die Liebe bekommen, bei allen Verzerrungen, die vorhanden sind, in uns und auch in anderen, in unserem Gegenüber und in diesem Fall auch in dem kleinen türkischen Jungen, der einen ganz wichtigen Wert meiner Realität so mit den Füßen tretet, in diesem türkischen kleinen Jungen immer noch das Potenzial eines zukünftigen Hoffnungsträgers zu sehen. Das klingt unmöglich, aber diese Kraft, die wir dafür brauchen, um diese Herausforderungen meistern zu können, kommt nicht von uns heraus, sondern von dem Christus in uns. Und das macht sie so besonders. Das macht sie so besonders. Das macht mich so dankbar, dass es christliche Pädagogen gibt. Weil die Herausforderungen, die gerade durch diese Multikulti und Interkulturalität schon da sind und noch mehr wahrscheinlich werden, ich bin der festen Überzeugung, gerade auch als Ausländerin, dass sie eben nicht gemeistert werden können mit einem Gedanken, die Kulturen bereichern sich einander. Wie gesagt, das klappt noch, solange es ums Essen geht. Koreanisch Essen ist nett, schmeckt gut, deutsches Essen ist auch nett, kein Zusammenstoß. Aber wenn es da ins Eingemachte geht, dann reicht es nicht. Und sie haben das mehr. Sie haben das, was es braucht in sich, nämlich Christus. Nicht in ihnen selber, nicht sie als Person. Das Lied hat mich so berührt, was sie gesungen haben, dieses Ermüdete. Dieses tägliche Ringen und Kämpfen mit wohlerzogenen und nicht wohlerzogenen Kindern. Dieses konstante Ringen um Menschen, wo es nicht sofort Früchte zu tragen scheint. Ich möchte Sie ermutigen, liebe Brüder und Schwestern, deren Einsatz wir als Eltern so viel zu verdanken haben, gerade im Zusammenprall von Kulturen in unserem Alltag immer wieder innezuhalten und zurückzutreten zu diesem Christus hin. Und wenn es nur ein kurzes Stoßgebet in den Himmel ist und von ihm aus dann die nächsten Schritte anzugehen. Dieser Christus ist kein leeres Dogma oder eine idealistische Idee, sondern er ist unsere Realität. Und ich wünsche es Ihnen, dass jeden Tag diese Realität Jesu Christi erfahren und aus dieser Realität heraus die Kraft bekommen, diese Herausforderungen anzugehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.